Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Über ein Jahr her ist der Spatenstich zum Hospizbau in Nassau. Und seitdem ist viel passiert. Insolvenz des Bauträgers, die Causa Leifheit und viele, viele Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Wie es überhaupt weitergehen konnte, wer schon drin arbeitet, wann es richtig losgeht und wie Dr. Schenking die Nerven behält. Heute im Hörmal. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast am Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vom steinigen Weg zum Leuchtturmprojekt. Endlich ist sie da, die Baugenehmigung für den Bau des Hospizes in Nassau. Das habe ich damals geschrieben für den Podcast, den Dr. Martin Schenking und ich im vergangenen Jahr aufgenommen haben. Und am 6. September 2023 war es dann ja auch soweit. Der Spatenstich für den Bau des G&I Leifheit Hospizes wurde gemacht. Steiniger Weg, ich würde sagen, das können wir auch heute, 13 Monate später, noch so unterschreiben, denn die Herausforderungen, die wurden im letzten Jahr nicht weniger für Dr. Martin Schenking und sein Team. Aber mit einem sehr, sehr guten Ende, wie ich meine, oder eigentlich ja erst Beginn des Hospizes. Zeit, zurück und vorauszublicken, denn schon bald soll es ja tatsächlich losgehen mit dem Betrieb des Nassauer Hospizes. Herzlich willkommen, Dr. Martin Schenking.
Vielen Dank, dass ich das heute mit Ihnen machen darf.
Bevor wir direkt in diese sicherlich auch aufreibenden Monate eintauchen, darf ich Sie vielleicht erst einmal fragen, wie geht es Ihnen denn heute, Stand Oktober 2024?
Ich hatte ja eben schon angedeutet, vielleicht sehe ich nach außen hin um 10 Jahre gealtert aus. Ist aber nicht der Fall. Als Perle vom Mittelrhein habe ich eine grundsätzlich karnevalistische Lebenseinstellung. Und als langjähriger Palliativmediziner haben Sie eh eine andere Einstellung zum Leben und bewerten viele Dinge des täglichen Lebens und der täglichen Interaktionen anders als vielleicht normal lebende Menschen. Mhm. Vieles hat uns zurückgeworfen. Wir sind jetzt seit 10 Jahren an der Erschaffung des stationären Hospizes. Ja, zum Beispiel die Insolvenz unseres Bauträgers und Generalunternehmers, was sich einreiht in die absolute Krise der Bauindustrie, die leider auch diesen renommierten Bauträger erwischt hat, was uns im Mai dann quasi auf dem falschen Fuß erwischt hat. Und wir grundsätzlich das ganze Projekt neu denken mussten.
Vielleicht können wir da direkt mal ansetzen. Im September ging es ja erstmal sehr positiv los. Der Bau schritt schnell voran und ab Mai war dann erstmal gar nichts mehr kurzfristig auf der Baustelle. Wie haben Sie denn von der Insolvenz erfahren und was war das Erste, was Sie danach gemacht haben?
Ja, die Kunde von der Insolvenz des Bauträgers hat uns am 13. Mai erwischt mit der amtlichen Ankündigung, dass der Generalunternehmer Insolvenz in Eigenverwaltung angetreten hat, der ein renommierter Bauträger zum Beispiel für den kommunalen Wohnungsbau war mit 40-jähriger Expertise, der insbesondere Pflege- und Wohnstätteneinrichtungen gebaut hat, der bisher unser Projekt hervorragend begleitet hat. Ja, und am 13. Mai mussten wir komplett mit den gesamten beteiligten Gremien, sprich Förderverein, Stiftung Hospiz und der Betreiber GmbH neu umdenken. Und da wir insgesamt ein hervorragendes Team haben in allen Vorständen und dank zum Beispiel des Lions Clubs juristisch gut vernetzt sind, auch der Hilfe von der Löwenstein Familienstiftung, haben wir uns juristisch komplett neu aufgestellt, Fachanwälte beauftragt, die das Insolvenzverfahren begleiten und uns quasi alle Einzelgewerke und Handwerksunternehmen, die hervorragend am Hospiz gearbeitet haben, neu vertraglich versorgt haben. Das heißt, die ganzen Gewerke standen auch vor einem Scherbenhaufen und haben alleine Außenstände von fast 900.000 Euro an den Bauträger gehabt. Ja. Und dank vielfältiger Unterstützung, insbesondere aus den Reihen der Löwenstein Familienstiftung, der G&I Leifheit Stiftung und der Else Schütz Stiftung, haben wir es geschafft, in 8 Wochen diese Gewerke neu zu beauftragen in der Einzelvergabe, um unser Bauprojekt zielsicher zu Ende zu führen, und sind in Vorleistung dieser Insolvenzmasse getreten. Das heißt, wir haben ihnen die Forderungen abgenommen, die wir dann jetzt an den Insolvenzträger stellen, haben sie quasi versorgt mit dem, was sie brauchen, denn die haben ja Personalkosten, Sachkosten gehabt. Und so haben wir eine schlagkräftige Truppe am Hospizbau gehabt, die weitergemacht hat in einer Top-Qualität. Wir haben eine neue Steuerungsgruppe, eine Planungsgruppe gefunden mit einer hervorragenden Bauleitung, die alle Hospizgewerke vereint hat, und nach 9 Wochen ist bereits weitergemacht worden. Das ist bundesweit einzigartig, wie mir viele Juristen erzählt haben. Eine Insolvenz eines Bauträgers braucht fast 3 bis 5 Monate, bis es weitergeht. Wir haben knapp 8 Wochen gebraucht. Das hat aber etwas damit zu tun, dass wir sämtliche Gewerke in Einzelvergaben beauftragen können und wir keinerlei staatliche Mittel bisher benötigt haben oder auch bekommen haben. Das heißt, wir brauchten niemanden zu fragen und konnten von uns aus direkt weitermachen mit dem Ziel, so schnell wie möglich Palliativbetten zu schaffen, wo wir Sterbende begleiten können. Das ist der desolaten Versorgung in unserem Landkreis geschuldet, wo wir fast kein Akutkrankenhaus mehr haben. Und der Druck der Nachfrage nach stationären Hospizbetten so groß ist.
Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides the peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder,
ride on the peace train.
Ooh. Come on, the peace train. Yes, peace train, holy roller.
Come on, the peace train.
Ooh, 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 ooh. Come on, the peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. 'Cause it's getting nearer, and soon we'll be with you. Come and join the living. It's not so far from you. And it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder,
ride on the peace train.
Ooh, ooh, ooh. Come on, the peace train, peace train. Oh. Now I've been crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train.
Come on, the peace train. This peace train, oh, holy roller.
Everyone jump up on the peace train.
Come on, peace train, hey, yes, it's a peace train. Come on, the peace train, oh, peace train. Ooh, 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 ooh.
Das heißt, Sie haben aber dann auch im Nachgang, wenn das Hospiz eröffnet ist, wahrscheinlich noch eine Menge zu tun, was den Insolvenzprozess betrifft.
Genau, also das ist juristisch relativ einfach. Sie melden Forderungen, die Sie übernommen haben von den einzelnen Handwerksunternehmen an die sogenannte Insolvenztabelle an. Es gibt einen offiziellen Insolvenzverwalter. Das ist im bundesdeutschen Recht so klar verankert. Wir wissen natürlich, dass wir auf einem Großteil der Kosten sitzen bleiben werden. Insbesondere ist für uns die elementare Herausforderung gewesen, dass wir das Hospiz alleine aus Spenden bezahlen. Jeder Quadratzentimeter ist spendenfinanziert und wir sind jedem Spender Rechenschaft schuldig, was wir mit seinem Geld tun. Und das hat uns vor ganz, ganz große Herausforderungen gestellt. Und deswegen haben wir uns juristisch, fachanwaltschaftlich gut aufgestellt. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie der Prozess enden wird. Das Bauvorhaben läuft wunderbar. Der Bau ist am 6. Dezember beendet. In der Woche danach wird die Küche eingebaut und die gesamte Inneneinrichtung wird in anderthalb Wochen bis zum 20.12. aufgebaut.
Wow. Das heißt, bei welchem Bauschritt sind Sie aktuell jetzt im Anfang Oktober?
Also die Bodenleger, Fliesenleger sind jetzt drin. Der Trockenbau ist beendet. Der Aufzug ist fertig. Es wird jetzt die Wärmepumpe installiert, das Notstromaggregat, die Dachbegrünung, die Photovoltaik und gleichzeitig fängt diese Woche der Außenausbau an. Das heißt, die Pflasterarbeiten für die Parkflächen, für die Zuwegung zu unserem Park und zu den Feuereingängen und Ausgängen des Hospizes wird gepflastert, dass wir vor Einbruch des Winters hier fertig sind.
Das, was Sie gerade ansprechen, was alles gerade noch gemacht wird, hat die Insolvenz auch für Veränderungen in Ihrem Konzept gesorgt, im Kleinen oder im Größeren, oder ist es komplett bei dem Konzept geblieben, was Sie hatten?
Nö, das Konzept ist überhaupt nicht tangiert worden. Ja. Wir hatten ein klares Betreiberkonzept mit einem Leitbild und dieses Leitbild steht. Es geht um die bestmögliche Patientenversorgung von Sterbenden mit den entsprechenden fachlichen, personellen und baulichen Herausforderungen. Wir hatten große Stiftungen und Spender bereits im Hospiz. Wir hatten diese Woche zu Gast den Vorstand der Stiftung Scheuern. Wir hatten die Stiftung Helft uns Leben der Rheinzeitung mit Frau Levenz-Twehr zu Gast. Nächste Woche ist der Vorstand der NASPA zu einer großen Spendenübergabe im Hospiz. Wir haben den Eindruck, dass das Hospiz mittlerweile wirklich hier im Rhein-Lahn-Kreis jetzt schon angekommen ist. Wir werden auch farblich für Aufregung sorgen.
Bedeutet?
Wir setzen im Hospiz sehr warme Farben der goetheanischen Farbenlehre ein. Sterbende brauchen keine klinikweißen Wände. Es gibt in den Zimmern keine Zimmernummern. Der Patient ist keine Nummer, sondern die Zimmer werden Themenmotive haben. Es gibt ein Lavendelzimmer, es gibt ein Waldzimmer, es gibt ein Seerosenzimmer. Und entsprechend werden die Farben im Hospiz gestaltet. Wir haben dank einer Großspende der Firma Schünz in Bad Ems, die Patientenpaneele um das Bett baut, ein biodynamisches Licht in jedem Zimmer, was der Patient selber steuern kann, was aber auch tageslichtabhängig ist und was auf seelische Nöte fokussiert.
Wow. Bedeutet, können Sie das näher erklären?
Es gibt Farbtöne, wovon wir wissen, dass sie beruhigend wirken. Und die werden dort eingesetzt. Und die kann man mittlerweile auch gut programmieren. Und die Firma Schünz ist hier Vorreiter in diesem Paneelbau und hat uns großzügig unterstützt und wird diese Patientenpaneele in allen 8 Patientenzimmern einbauen. Die goetheanische Farbenlehre der warmen Farben setzt sich im Logo fort. Unser Logo ist das Hospiz Rhein-Lahn mit offenen Kreisen in Gelb, Orange und Bordeaux-Rot. Und wir werden alleine das Obergeschoss in einem dunklen Orange halten, sodass das ein Farbtupfer neben der Kita ist, die ja in Rot sich präsentiert, neben dem Hospiz. Und Sie sehen, wenn Sie aus Singhofen die Bäderstraße runterfahren, in Zukunft unser Hospiz als leuchtenden dunkelorangen Fleck in Scheuern.
Als Leuchtturm, da sind wir wieder beim Thema.
Als Leuchtturm, genau.
Da gibt es noch viel zu tun, was Sie gerade alles so erzählen. Für wann ist denn die Eröffnung des Hospizes geplant, Herr Dr. Schenking?
Wir werden zum 2. Januar die ersten Patienten aufnehmen. Die Eröffnungsfeier und Tag der offenen Tür ist für den 20. oder 21.12. Geplant.
Ja.
Das Fachpersonal ist zu 3/4 bereits eingestellt. Wir haben glücklicherweise eine super Leitungsebene gefunden, mit der ich sehr eng zusammenarbeite, mit der Pflegedienstleitung, die eine langjährige Hospizpflegeerfahrung hat und stellvertretende Pflegedienstleitung in einem benachbarten Hospiz war, neben unserer Hausleitung, die auch hochqualifiziert ist. Das heißt, das ganze Pflegeteam ist gefunden. Wir koordinieren jetzt gerade die Seelsorge, die Mediation für unser Team und ich glaube, wir sind gut aufgestellt.
Sie haben das Team gerade angesprochen. Wie groß ist das Team denn überhaupt, das im Hospiz tätig sein wird?
Die Teamgröße ist durch die gesetzliche Rahmenvereinbarung seit 2016 vorgeschrieben. Pro 8 Betten müssen 12,0 Pflegefachkräfte ihren Dienst am Patienten versehen. Und diesen Stellenschlüssel müssen wir bei Eröffnung vorweisen. Diese Fachkrankenschwestern sind langjährig erfahrene Palliativkrankenschwestern, alle mit einer Palliativzusatzweiterbildung. Einige haben weit über 10 bis 20 Jahre in Palliativstationen und Hospizen gearbeitet, wofür wir extrem dankbar sind, die ihr Engagement jetzt in das Hospiz hier reinbringen und die vor allen Dingen motiviert werden konnten durch die Tatsache, dass wir ein völlig neues Hospiz bauen, was unabhängig von kirchlichen Trägern ist, von staatlichen Institutionen. Das hat Nachteile, das hat aber auch unendlich viele Vorteile.
Was würden Sie sagen, was Nachteile sind? Das interessiert mich jetzt persönlich. Und was die Vorteile sind davon?
Also ich habe ja lange in der SAPV oder hospizlich gearbeitet. Wenn Sie ein zum Beispiel kirchliches Hospiz haben, was an ein Großkrankenhaus angegliedert ist, wie Bad Neuenahr, Koblenz oder Trier in der Nähe, dann haben Sie natürlich die ganzen Vorteile der Krankenhauslogistik, der Abrechnung, der Wäsche, der Essenslieferung, des finanziellen Supports, der Finanzbuchhaltung, womit sie entlastet sind, haben aber natürlich klar immer die Weisungen eines Trägers zu beachten und auch die Vorgaben, teilweise auch betriebswirtschaftlich. Und davon sind wir als Vorteil völlig frei, haben aber den Nachteil, dass wir alles selber uns ausdenken müssen, anschaffen müssen. Das fängt beim Handtuch an und hört beim Pflegebett auf. Und deswegen konnten wir viele neue Ideen umsetzen. Wir haben die topmodernsten Pflegebetten alleine durch eine Crowdfunding-Aktion im Internet durch über 290 Spender finanzieren lassen, die innerhalb von 2 Monaten 51.000 Euro gespendet haben.
Wahnsinn.
Hier und da komm ich auf die Idee, einen anderen Weg zu gehen, mal verspielt und mal gefasst. Manchmal macht mir der Nase nach einfach das unbeholfene Spaß. Beweg mich gerne mal im Kreis, doch jeder noch so kleine Teich sollte verbunden sein zum Meer. Immer wenn ich was Neues ausprobier, lauf ich wie barfuß über Glas. Yeah. Doch ich fühl mich federleicht, weil es sich fast immer lohnt. Und so erscheint es nicht so bleibt, wie es ist, fast schon wie gewohnt. Wenn mich das Neue dann berührt, tanze ich zuerst für mich allein, dann mach ich all die anderen wahr. Doch immer wenn was neu beginnt, sagt auch etwas in mir, das war's. Yeah. Yeah, yeah. Doch ich fühl mich federleicht, weil es sich fast immer lohnt. Und so erscheint es nicht, so bleibt wie es ist, fast schon wie gewohnt.
Sie haben eben schon die Rolle der Mediation beispielsweise angesprochen, Seelsorge. Was gibt es da noch für Bereiche und welche Rolle spielen auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Hospiz?
Thema Mediation ist ganz, ganz wichtig. Die Mediation ist für die Pflegenden, für das Personal nicht nur vorgeschrieben, sondern unverzichtbar. Diese Fachkrankenschwestern oder ich als einer der zwei Hauptversorger, Palliativmediziner vor Ort, arbeiten ausschließlich in diesen vier Wänden des Hospizes mit Sterbenden. Es ist also nicht eine normale Praxis, ein Krankenhaus, was mit alltäglichen Erkrankungen zu kämpfen hat, sondern sie arbeiten ausschließlich mit Sterbenden, deren Prognose nach Einlieferung in das Hospiz zwischen einer Stunde und im Durchschnitt 5 Tagen liegt und das häufig junge Patienten sind mit ihren teilweise sehr jungen Familien und Kindern. Und das muss das Personal mit quasi jeden Tag bearbeiten und das setzt eine ganz, ganz große innere Ruhe und einen klaren inneren Kompass voraus. Und häufig sind die Fälle, die wir behandeln, so verheerend, dass das Personal psychotherapeutische Unterstützung benötigt. Und dafür haben wir eine Mediatorin, eine erfahrene Psychotherapeutin, die uns regelmäßig unterstützt in Gruppenarbeiten. Die Seelsorge evangelisch-katholisch wird extern quasi angeboten, durch teilweise sogar eigene Pfarrstellen für das Hospiz, die auch regelmäßig am Hospiz sind. Wir haben im Hospiz eine Fachkraft, die die psychosoziale Begleitung des Patienten koordiniert. Und last but not least das Ehrenamt. Hier sind wir natürlich besonders stolz über die Zusammenarbeit mit unserem Schwesterverein, den Hospizdiensten Rhein-Lahn. Aber wir haben natürlich auch Ehrenamtler, die selbstständig am Hospiz ausschließlich für das stationäre Hospiz tätig sind, die jetzt langsam sich einfinden und die unverzichtbar sind.
Sie haben eben von Leitbild gesprochen. Das bringt mich nochmal zu einer anderen Herausforderung. Beim Spatenstich, da erinnere ich mich doch an, prangte ja auch ganz groß der Name G&I Leifheit Hospiz auf dem Bauschild. Das hat im Zuge der Causa Leifheit im Sommer ja vielleicht auch für Fragen gesorgt. Wie gehen Sie heute damit um?
Zuallererst muss man feststellen, und das ist allen beteiligten Gremien, dem Förderverein Stationäres Hospiz, der Stiftung Hospiz Rhein-Lahn und der Betreiber GmbH existenziell wichtig. Ohne das Engagement finanziell der G&I Leifheit Stiftung gäbe es kein Hospiz. Nicht ein einziger Quadratzentimeter wäre möglich gewesen. Die Stiftung beteiligt sich mit elementaren Anteilen an dem Bau des Hospizes. Und das muss man klar feststellen. Das heißt, sämtliche Institutionen sind der G&I Leifheit Stiftung unendlich dankbar, denn, und das muss man der Öffentlichkeit immer wieder sagen, ohne das Engagement dieser Stiftung gäbe es niemals ein Hospiz. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir das feststellen. Wir enthalten uns jeden moralischen Kommentars. Wir schließen uns vollumfänglich der Transparenzoffensive der Stadt Nassau und der Leifheit Stiftung an, die jetzt ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag gibt, dessen Ergebnis wir in 1 bis 2 Jahren erwarten. Wir haben eigentlich ein Logo des Hospizes Rhein-Lahn, was vordergründig überall auf jedem Roll-up zu finden ist. Das ist unser offizieller Name, aber nichtsdestotrotz schließen wir uns der Transparenzoffensive an und erwarten die Ergebnisse dieser Studie in 1 bis 2 Jahren.
War das für Sie nochmal ein ganz besonders herausfordernder Moment in dieser Bauphase jetzt, damit umzugehen, umzugehen zu lernen?
Eigentlich nein. Ich enthalte mich jedem moralischen Impetus. Wir sollten nicht mit den moralischen Maßstäben unserer Zeit arbeiten. Wir sollten vor allen Dingen nicht irgendwelche diffusen Vorwürfe gegen eine Person machen, die für Nassau elementar Gutes getan hat. Durch das Engagement von Günther Leifheit ist vieles in Nassau entstanden und das muss man würdigen. Ob hier irgendwelche Verwicklungen zum Beispiel in Kriegsverbrechen getätigt wurden, ist nicht unsere Aufgabe zu beurteilen. Das müssen die Wissenschaftler machen. Und in dieser Form schließen wir uns dieser Transparenzoffensive natürlich völlig an. Und das ist die Meinung des Fördervereins, der Stiftung und der Betreiber GmbH. Und wir sehen dem Ganzen mit großer, großer Ruhe entgegen. Aber hier ist nochmal ganz, ganz wichtig, ohne das finanzielle Engagement dieser Stiftung gäbe es kein Hospiz.
Das passt jetzt vielleicht zu einer meiner Abschlussfragen und ich habe Sie, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gefragt, wie Sie persönlich mit diesem emotionalen und mentalen Stress auch umgehen, der ja im letzten Jahr durchaus nochmal ein bisschen gepusht wurde. Das erinnert mich natürlich auch an Ihr wunderbares Buch, das Mutmachbüchlein. Was machen Sie, um in diesen wirklich herausfordernden Bauzeiten auch ruhig zu bleiben, gesund zu bleiben und einigermaßen entspannt?
Gute Frage. Das fragen mich viele Leute. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Es ist ganz wichtig, dass Sie gerade als Palliativmediziner, der an der Front täglich kämpft mit Sterbenden und arbeitet, dass Sie eine ganz große innere Ruhe haben. Sie müssen wirklich eine Ruhezone in sich haben. Man hätte früher gesagt, ein dickes Fell, und das wurzelt insbesondere in einem starken familiären Basement. Das heißt, die familiären Strukturen müssen da sein. Sie brauchen eine Familie, die intakt ist, die sie unterstützt. Und dann müssen sie für sich eine eigene Resilienz schaffen, um mit vielen Dingen umzugehen. Die Fragen des Seins und Werdens, des Sterbens. Und hier brauchen Sie einen ganz klaren inneren Kompass. Als Palliativmediziner, habe ich Ihnen ja schon mal gesagt, denke ich mein Leben anders. Mir hilft vor allen Dingen der Sport, das ist ganz klar. Es ist ein langjähriger Läufer. Und das ist meine innere Waschmaschine, wo ich viel reinstecke. Und ich sage meiner Familie immer, wenn ich mein regelmäßiges Laufen mehrfach die Woche nicht hätte, glaube ich, würde ich die Radieschen schon von unten ansehen. Und das hält häufig hoch.
Jetzt haben Sie das aber so nebensächlich gesagt, Sie denken Ihr Leben anders. Was bedeutet das genau?
Viele jüngere Patienten haben mich das gelehrt, denen ich die Augen geschlossen habe. Man sieht das eigene Leben mit ganz anderen Augen. Das heißt, sie leben vor allen Dingen den Tag, weil der nächste Tag schon nicht mehr ihrer sein kann. Und das heißt, die Wertigkeit von verschiedenen Dingen nimmt einfach mit der Zeit ab. Wenn Sie viele jüngere Patienten begleitet haben, die in ihrem Leben mit 30 aus dem Leben gerissen werden, die gerade ein Haus gebaut haben, die beruflich gerade angefangen haben, die kleine Kinder an ihrer Seite haben, die ihnen verraten, dass ihr ganzes Leben noch vor ihnen liegt und dass sie die nächsten größeren Steps eingeplant haben, dass die Familie gerade erst geworden ist, oder eine neue Liebe entstanden ist oder ein Kind gerade auf die Welt gekommen ist und sie jetzt abberufen werden, stellt die Sachlage ganz anders dar und auf den Kopf. Und sie müssen von jetzt auf gleich damit rechnen, dass ihre Lebensprognose nur noch 4 bis 5 Tage ist. Und in dieser Zeit spielt sich ganz, ganz viel ab. Und das kann grauenhaft sein, wenn sie keine Begleitung haben, wenn sie allein sind, wenn sie desolate familiäre Strukturen haben, wenn sie kein richtiges Zuhause haben, und das endet in der Katastrophe. Umgekehrt, wenn sie all diese Dinge haben, wenn sie einen starken familiären Verbund haben, wenn sie in sich ruhen, wenn sie in sich verankert sind, wenn sie ein starkes soziales Umfeld haben, kann das erleichternd sein. Und wenn Sie wissen, dass mit den Methoden der modernen Palliativmedizin Schmerzen, Atemnot, Übelkeit eigentlich nicht mehr stattfinden, können Sie eigentlich sehr ruhig gehen.
Und diese Gewissheit beruhigt Sie wahrscheinlich auch persönlich sehr, oder?
Ja, kann ich so sagen. Also es ist immer so, Palliativmedizin ist eine optimale Lösung, um aus dem Leben zu scheiden und nicht dem jetzigen Gesundheitswesen in der ganzen Form und Breite ausgeliefert sein, was immer weiter rückwärtsgewandt ist und wo der einzelne Schwerkranke im normalen stationären Setting untergeht. Wenn ich weiß, es gibt ein Hospiz, wo ich gehen kann, wo ich die bestmögliche Versorgung habe, macht es das häufig schon einfacher.
Sie haben von Ihrer Ruhezone gesprochen, die Sie in sich tragen. Ich glaube, man kann aber dennoch sagen, die letzten 10 Jahre waren da auch relativ viele Steine und Druck auf den Schultern. Wann wird für Sie so in der Prognose für die Zukunft der Moment kommen, wo Sie sagen, jetzt habe ich es geschafft? Ist das die Eröffnung? Was glauben Sie, was wird dieser Moment sein, wo Sie auch erleichtert ausatmen können?
Also ich atme immer erleichtert aus. Es ist für mich immer ein werdender Prozess. Solange man lebt, sollte man nach vorne streben. Es sollte nie ein rückwärtsgewandtes Leben sein. Es ist ein Projekt, was als statisches Projekt, wenn es denn eröffnet ist, für mich nicht abgeschlossen ist, sondern ich bin ja als Palliativmediziner vor Ort. Mit einem anderen Kollegen zusammen teilen wir uns die Versorgung der Patienten mit dem Pflegepersonal. Das heißt, die Herausforderungen sind dann Gott sei Dank nicht mehr baulicher Natur, sondern beziehen sich Gott sei Dank nur noch auf die Versorgung des einzelnen Patienten, was häufig schwer genug ist. Aber ich denke eigentlich überhaupt nicht in diesen Kategorien. Ist etwas abgeschlossen? Ist das erfolgreich abgeschlossen? Für mich gibt es nur immer ein Vorwärtsstreben.
Herr Schenking, genau das wünsche ich Ihnen. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, viel Erfolg für die letzten Bauschritte und vor allem für die Eröffnung im kommenden Jahr.
Alles Gute. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Und damit verabschieden auch wir uns für diesen Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit der herzlichen Einladung, doch bei der Eröffnung des Hospizes einmal vorbeizuschauen, die vermutlich rund um den 20. Dezember in Nassau-Scheuern stattfinden wird. Wir hören uns kommende Woche wieder, dann mit Herbstmusik und in der darauffolgenden Woche mit einem ganz wunderbaren Podcast mit unserem Naturexperten Manfred Braun. Freuen Sie sich drauf. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.